Predige über Johannes Kapitel 2, Johannes 2, Vers 1 bis 11. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde zur Hochzeit eingeladen und seine Jünger. Und als der Wein ausgegangen war, sagte Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Und Jesus sagt zu ihr: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagt zu den Dienern: Was er euch sagen wird, das tut. Es waren aber gemäß dem Reinigungsbrauch der Juden 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, die je 2 oder 3 Bad fassten. Jesus sagt zu ihnen: Füllet die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben. Und er sagt zu ihnen: Schöpfet jetzt und bringet es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser, das Wein geworden war, gekostet hatte und nicht wusste, woher es war, die Diener jedoch, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und sagt zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie trunken geworden sind, den geringen. Du hast den guten Wein bis jetzt aufgespart. Dies tat Jesus als Anfang der Zeichen zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Johannes hat sein Evangelium geschrieben, damit Menschen an Jesus glauben. Und so kann ich fragen, wie Glaube an Jesus entsteht. In dieser Geschichte entsteht Glaube an Jesus durch eine Gebetserhörung. Und durch ein Wunder. Damals gab es zwar noch keine Gebete zu Jesus wie heute, weil er ja direkt vor ihm stand und man konnte mehr mit ihm reden. Aber ich vergleiche es mit einem Gebet. Kana liegt einige Kilometer, vielleicht 5 Kilometer vor Nazareth, ist eine kleine Ortschaft und dort fand eine Hochzeit statt, wobei Hochzeiten damals nicht so einen Nachmittag dauern wie bei uns, sondern eine ganze Woche, 7 Tage. Und da muss deine Familie schon ganz schön viel Geld haben. Ich weiß nicht, wer unter uns eine Hochzeit finanzieren könnte über 7 Tage, wo er vielleicht pro Tag 100 Gäste hat. Und heute ist es so bei Arabern, die ja solche Hochzeiten noch feiern, dass sie hinterher manchmal vollständig pleite sind für die nächsten Jahre, weil sie Geld aufnehmen mussten, um ihre Hochzeit zu finanzieren und gut zu gestalten. Und deshalb wundert es nicht, dass bei diesem Hochzeitspaar irgendwo die Finanzen scheinbar auch ans Ende kamen und ihr Wein ausging. Ich war vor vielen Jahren in Israel und dort waren wir in Nazareth, auch in Kanaan, und haben uns diesen Ort angeguckt, auch 2 Kirchen, die dort stehen. Und einer aus unserer Gruppe wurde einfach spontan von der Straße eingeladen zu einer Hochzeit. Die Leute kannten ihn gar nicht, aber sie freuten sich, dass sie einen Fremden als Gast hatten bei ihrer Hochzeit. Und dann haben sie gleich noch ein anderes Mädchen aus der Gruppe auch eingeladen. Die konnten also mit Hochzeit feiern dort, als Ehre für die Gastgeber. Da merkt man ein Stück von dieser Freundlichkeit, die dahinter steht. Und auch, was hier an Gaben notwendig ist, um das zu gestalten. Maria war dort und offensichtlich fühlte sie sich so etwas mit verantwortlich bei dem Ablauf. Denn sie kümmert sich ja zum Beispiel darum, dass der Wein ausgegangen ist, der normalerweise ein Gast das ja nichts angeht, ob die jetzt Wein haben oder nicht mehr Wein haben. Übrigens ist in der Bibel Wein an vielen Stellen ein Bild, nicht nur für eine Flüssigkeit, die gut schmeckt, sondern ein Bild für Gott geschenkte Freude. Wein in der Bibel ist ein Bild für Gott geschenkte Freude. Und wenn man es einmal so sieht, im übertragenen Sinn, dann hieße das nicht nur, dass diesen Leuten Wein ausgegangen ist, sondern dann hieße das, dass ihnen in einem gewissen Sinne diese Gott geschenkte Freude abhanden gekommen ist. Und vielleicht nicht nur diesem Brautpaar, sondern vielleicht dem ganzen Volk Israel als Beispiel. Maria spricht dann Jesus an und sagt: Sie haben keinen Wein. Und Jesus antwortet: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Das heißt, eine ziemliche Distanz zu seiner Mutter. Aber dann sagt er: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das heißt nicht, ich bin gegen deinen Vorschlag oder gegen dein Anliegen, sondern meine Stunde ist noch nicht gekommen, es ist noch nicht so weit.
Wir müssen noch warten.
Und es ist manchmal bei uns so, dass wir etwas von Jesus erwarten und beten für uns persönlich oder für andere. Und die Antwort, die wir zwar nicht hören, aber erfahren, ist die, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber sie kommt ganz bestimmt. Ich denke an eine Frau, die ich kenne, die als alte Dame im Krankenhaus lag mit Tuberkulose und die Ärzte hatten sie aufgegeben. Sie war schon ohne Bewusstsein, nach Meinung der Ärzte. Und sie sprachen an ihrem Krankenbett darüber, dass eigentlich hier nichts mehr zu machen war. Weil diese Frau hatte diesen Satz im Kopf. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und solche Leute, die ohne Bewusstsein zu sein scheinen, hören ja oft die Dinge, die gesagt werden, auch wenn die anderen das nicht merken. Sie hörte das Gespräch der Ärzte, aber sie hatte auch diesen Satz im Kopf, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und ich habe sie später begrüßt, sie war eine Nachbarin von uns zu Hause in Oberursel. Sie wurde wieder ganz hergestellt, als nämlich diese Stunde der Wende kam für ihre Krankheit und Jesus ihre Gebete erhört hat. Und sicher kam das nicht auf die Kunst der Ärzte hin, wobei ich ärztliche Behandlung sehr schätze, sondern letztlich, weil die Stunde Jesu kam und ihr eingriff. Jesus sagt also, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das heißt nicht, dass er den Wunsch ablehnt, er sagt nur, es dauert noch, du musst warten. Wobei er aber nicht verraten hat, was er tun würde. Und sie hat ihm keinen Vorschlag gemacht. Aber ihr Glaube drückt sich darin aus, dass sie den Dienern sagt, was er euch sagt, das tut. Das heißt, sie trifft Vorbereitungen, dass diese Gebetserhörung auch eintreffen kann. Und das finde ich gut, wenn auch in dem Handeln von Leuten deutlich wird, dass sie an ihre eigene Gebetserhörung glauben. Und dass man da Vorbereitungen spürt, die zu einer Erfüllung hin möglich sind. Jesus lässt dann nach einiger Zeit 6 Reinigungskrüge mit Wasser füllen. Das waren riesige Krüge, jeder fasste ungefähr 100 Liter. Mal 6 sind etwa 600 Liter Wasser, die hier bewegt werden mussten, wobei die ja keine Wasserleitung hatten, die sie aufdrehen konnten, sondern mussten erstmal mindestens 60 Eimer holen, aus irgendeiner Quelle oder einem Brunnen herbeischleppen und die Krüge füllen. Es waren Reinigungskrüge, wo man normalerweise die Hände und Füße gewaschen hat, mit dem Wasser dieser Krüge, weil die Leute dachten, vor Gott muss man immer sauber sein, gereinigt. Es ist sicher kein Zufall, dass diese Krüge leer waren. Es ist auch symbolisch zu verstehen, dass so dieses ganze Reinigungsbemühen, das man so an sich selbst herum manipuliert, um rein zu werden, vor Jesus eigentlich ans Ende gekommen ist und nichts mehr bringt. Deutschland ist ein Volk mit einem der höchsten Statistiken über Kosmetikverbrauch und Säuberungsmittel, Seife und Waschpulver und Gesichtswasser und was weiß ich nicht alles. Die Leute wollen absolut sauber sein, ist ja auch gut. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass es ein Volk ist, was überhaupt nicht sauber ist. Auf sexuellem Gebiet ist so viel Unreinheit, in der Wirtschaft wird so viel betrogen, so viele zwischenmenschliche Beziehungen sind gestört und da hilft Gesichtswasser überhaupt nicht. Sondern da muss man sicher andere Reinigungsmittel ansetzen, ein anderes Gesichtswasser als das, was aus Alkohol und einigen Zutaten besteht. Diese Reinigungskrüge waren leer. Ein Bild dafür, dass diese Reinigung, die man selbst vornehmen möchte, vor Jesus versagt. Er lässt die Krüge mit Wasser füllen, ungefähr 600 Liter oder mindestens 600 Liter Wasser, und sagt dann diesen Dienern, sie möchten doch dieses Wasser oder was auch immer das im Moment war, dem Speisemeister bringen. Interessant ist, dass Jesus nicht die Weinfässer füllen lässt, denn wenn er Wein machen wollte, wären das doch die richtigen Behälter gewesen. Und er sagt, füllt man die Weinfässer mit Wasser. Da hätten die zwar sicher gedacht, aber sie hätten es vielleicht trotzdem gemacht. Nein, er füllt diese Reinigungskrüge, er zeigt, ich werde euch eine neue Reinigung geben durch meine Liebe zu euch. Denn Wein in der Bibel ist nicht nur ein Bild für die Freude Gottes, sondern als Jesus das Abendmahl einsetzte, sagte er, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Und damit verglich er dieses Blut mit dem Wein. Und dieser barmherzige Samariter, als er diesen Überfallenen am Weg heilen wollte, behandelte dessen Wunden mit Wein und mit Öl. Wir würden sagen, ein bisschen merkwürdige Methoden vielleicht. Aber da taucht wieder dieser Wein auf und ich sehe in diesem barmherzigen Samariter eigentlich Jesus am Werk, der einem Menschen, der in Not geraten ist, hilft, mit eigentlich mit der Reinigung von Sünde durch sein Blut, aber auch mit dieser Freude, die Gott schenkt in Jesus. Nun, sie bringen das Wasser oder Wein, egal was das nun im Moment schon war, zu diesem Speisemeister und der erstaunt, sagt Nanu, wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Holt den Bräutigam, der weiß wahrscheinlich auch von nichts, ist aber angenehm überrascht. Und dann kann das Fest weitergehen. Wasser in der Bibel ist nicht nur ein Bild für H2O, sondern ein Bild für das Wort Gottes. Wasser ist ein Bild für das Wort Gottes in der Bibel. Es hieße, hier werden 6 leere Krüge gefüllt mit Wasser. Man könnte das auch vergleichen mit Menschen. Viele Menschen sind wie leere Krüge. Und die müssen mit dem Wasser des Wortes Gottes gefüllt werden, damit dieses Wasser in ihnen zu Wein wird. Das heißt, Freude an Gott schenkt durch Jesus. Und es gibt viele Menschen in Deutschland, die zwar ganz voll sind mit Gütern in ihrem Besitz, aber innerlich ganz leer. Und es ist gut, wenn das Wort Gottes sie füllt und diese Füllung ihnen dann hilft zur Freude an Jesus. Ich fand es so nett, ich hörte gerade diese Tage so einen kurzen Bericht über den Umgang mit dem Evangelium in Medien. Und da wurde erzählt von so einer Abendsendung im Fernsehen, Abendausgabe, wo ein Kurzbericht mit einem Evangelisten gezeigt wurde. Der wurde zwar in diesem Bericht vollständig an der Luft zerrissen, aber immerhin hat man ihn eine Minute reden lassen, ohne ihn zu unterbrechen. Und in dieser einen Minute hat er es gesagt, was ihm wichtig war. Es war im süddeutschen Raum. Und als dann diese Sendung ausgestrahlt wurde, saß ein junger Mann vor dem Fernseher und der hörte diese Sendung, wie dieser Evangelist an der Luft zerrissen wurde von den Kommentatoren. Aber dann hörte er diese eine Minute, die er sprach, und sagte, genau das suche ich, wo spricht dieser Mann? Und dann hat er sich auf sein Moped gesetzt und ist 35 Kilometer gefahren, um die Veranstaltung dieses Mannes zu besuchen. Und ist dort zum Glauben gekommen an Jesus. Das heißt, er spürte, ich bin auch so ein leerer Krug. Und genau dieses Wasser, was der da angeboten hat im Fernsehen, das heißt das Wort Gottes, eine Minute ist ja nicht viel, genau das ist das, was ich brauche. Und so hat er sich füllen lassen mit dem Wort Gottes und Jesus Christus sein Leben anvertraut. Solche Krüge müssen auch heute gefüllt werden und unser Gebet hat dabei sicher eine herausragende Bedeutung. Ich könnte mir vorstellen, dass jeder von uns, der Jesus Christus kennt, irgendwo im Hintergrund Beter hatte, die ihm geholfen haben, zu einem Krug zu werden, der gefüllt ist vom Wort Gottes und dass er Jesus kennenlernt. Übrigens, der Speisemeister hatte keine Ahnung, wo der Wein herkam. Sie haben oft Menschen keinerlei Ahnung, wo der Glaube an Jesus herkommt. Da staunen Eltern, stehen vor ihren Kindern und sagen, woher haben die das? Von mir sicher nicht. Wo bringen die das her? Und mancher kommt auf den Geschmack und sagt, eigentlich wäre das doch auch etwas für mich. Das Bild der Hochzeit ist in der Bibel auch ein Bild für die Hochzeit des Sohnes Gottes mit seiner Gemeinde in der Ewigkeit. Das ist die Rede von der Hochzeit des Lammes in der Offenbarung 19, zu der wir eingeladen werden. Es gibt viele Jugendliche, die kennen diesen Song, "Oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number." Wenn die Heiligen hereinmarschieren, dann möchte ich in ihrer Mitte sein. Und gemeint ist nicht, dass sie in irgendein Sportstadion marschieren, sondern dass sie zu der Hochzeit des Lammes eingeladen sind in der Ewigkeit. Das heißt, zu dieser ewigen, wunderbaren Gemeinschaft mit Jesus. Und dann ist es gut, dieses Lied wirklich zu singen. Herr, ich möchte auch in ihrer Zahl sein. Ich möchte mit eingeladen sein und mitkommen. Wein, hatten wir gesagt, ist ein Bild der Freude. Jesus schenkt durch sein Wort Freude. Das Ganze wird als Zeichen bezeichnet. Das erste Zeichen in Kana, in Galiläa. Ein Zeichen ist ein Hinweis ohne Worte. Ein Verkehrszeichen enthält selten Worte, das heißt, es gibt auch einige mit Worten, aber meistens nur Symbole. Und ist ein Hinweis auf das, was auf der Straße geschehen kann. Und so ist dieses Wunder hier, dieses Weinwunder, ein Zeichen, dass die Herrlichkeit Jesu offenbaren wird. Ein Bild dafür, dass dieses Volk Israel, dem die Freude an Gott ausgegangen ist, sie von Jesus in diesem tausendjährigen Friedensreich neu geschenkt bekommen wird. Aber auch ein Bild für uns, dass Jesus Gebete erhört, wenn seine Zeit gekommen ist. Gebetserhörung finde ich gut. ist aber nicht nur da, damit meine Probleme beseitigt werden, sondern ist dazu da, damit Jesus verherrlicht wird. Der Sinn unserer Gebete ist nicht nur Not abzuwenden, sondern Gott Ehre zu geben in dieser Erhörung der Gebete. Und es ist sicher auch wichtig für den Einzelnen. Manche möchte Gott nur seine Probleme anvertrauen. Das ist sicher nicht schlecht, aber viel zu wenig. Gott möchte nicht nur deine Probleme, sondern er möchte dein Leben. Und das ist mehr als deine Probleme. Und er möchte nicht nur Gebetserhörung, sondern Gebetserhörung zur Ehre Gottes. Ich will noch ein paar Beispiele von solchen Gebetserhörungen sagen, wobei viele von uns sicher dazu beitragen könnten. Da war ein Missionar, der nach Indien ausreiste. Und als er auf dem Schiff war, öffnete er einen Brief, den ihm ein Freund seines Vaters noch zukommen ließ. Und in diesem Brief stand: Ich werde täglich für dich beten, dass Gott dich mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Und da war er wütend, hat diesen Brief zerknüllt und auf das Deck geworfen, hat gesagt: Ich will jetzt als Missionar nach Indien gehen. Und da meinte er doch gerade, ich würde ohne die Fülle des Heiligen Geistes dahin gehen. Einfach so selbstgestrickt. Aber dann hat er den Brief doch wieder aufgehoben und eingesteckt. Und als er in Indien war, kämpfte er mit einer Sünde, die in seinem Leben immer wieder durchdrang. Ist nicht gesagt, was das war. Und dann betete er so lange, dass er sagte: Herr Jesus Christus, ich möchte jetzt Sieg haben über diese Sünde, bis sie nie wieder in meinem Leben auftaucht. Und dann will ich dir wirklich so zur Verfügung stehen, wie du es möchtest. Und dann hat Jesus ihm geholfen, diese Sünde ein für alle Mal zu überwinden, sodass sie nicht wieder durchkam in seinem Leben. Und er fing an, in der Fülle des Heiligen Geistes zu leben. Es war nicht irgendein übernatürliches Geschehen, sondern einfach Gott konnte ihn jetzt gebrauchen. Und er wurde ein ganz hervorragender Beter. Vielleicht kennt jemand seinen Namen. Es war John Hyde, ein Mann, durch dessen Gebete ganz viele Menschen verändert wurden. Oft sehr tiefgreifend und manchmal sogar sehr schnell. Ich war in Haiti in einer Gemeinde, in der es 150 Gläubige gab. Vielleicht gibt es hier in unserer Gemeinde auch so viele. Kann sein, dass es gar nicht mehr sind. Vielleicht sind es auch einige mehr, das weiß ich nicht. Gläubige meine ich nicht Menschen, die evangelisch sind oder katholisch, sondern Menschen, die Christus im Herzen haben. Nicht im Kopf haben, sondern im Herzen haben und mit ihm leben. Und diese Gemeinde hatte 25 Gebetszellen. Daran unterscheidet sie sich allerdings von unserer Gemeinde, dass wir das leider nicht haben. Wir haben einige Gebetszellen, aber sicher keine 25. Und da fragte ich meinen Pastor: Wie sieht es eigentlich aus mit diesen Gebetszellen? Wie kommt es, dass da fast die ganze Gemeinde beteiligt ist? Das heißt, von den 150 waren 125 in diesen Gebetszellen engagiert, immer in kleinen Gruppen. Da sagt er: Oh, die vermehren sich eigentlich von selbst. Die anderen Leute merken, dass diese Gebete erhört werden und dann sagen sie: Oh, das ist gut, da muss ich mitmachen. Und dann schließen sie sich nach einiger Zeit einer Gebetszelle an. Das würde ich uns wünschen, dass wir solche Beter werden und mehr solche Zellen bekommen, die wirklich mit Erhörung beten, sodass andere das auf Dauer gesehen merken. Georg Müller, dieser bekannte Vater von Waisenkindern, der 2000 Waisenkinder eigentlich auf der Basis von Gebet und Spenden ernährt hat, jeden Tag, hat über 60 Jahre für einen Freund gebetet. Das heißt, alle seine Freunde sind zum Glauben gekommen durch seine Gebete im Laufe von Jahren und Jahrzehnten. Aber für einen hat er über 60 Jahre gebetet. Und dann merkte er, dass er wahrscheinlich bald sterben würde, dieser Georg Müller. Aber er drückte vorher seine Zuversicht aus und sagte: Wenn ich für meinen Freund so lange gebetet habe, über 60 Jahre, glaube ich nicht, dass Gott jetzt nach 60 Jahren mein Gebet mit Nein beantworten wird. Dann hätte er mich nämlich nicht so lange beten lassen. Ich denke, dass er mein Gebet mit Ja beantworten wird zu seiner Zeit. Und dann ist er gestorben und der Freund war nicht zum Glauben gekommen. Aber in diesen wenigen Tagen zwischen Tod und Beerdigung hat dieser Freund, der inzwischen wohl auch ein alter Mann war, sein Leben Jesus Christus anvertraut. Keiner von uns hat wahrscheinlich bisher 60 Jahre um irgendetwas Spezielles gebetet. Wahrscheinlich viel weniger, viel kürzer. Aber es ist ermutigend zu sehen, dass hier ein Mann sagt: Wenn ich so lange um etwas gebetet habe, dann glaube ich, dass Gott es nicht mit Nein beantwortet. Meine Frau war gerade einige Tage im Schwarzwald und erzählte dort von einer Stadt, wo eine Frau gebetet hat für einen Berg. Sie wohnte auf einem schönen Aussichtsberg, hat schöne Häuser dort. Und sie hat gebetet, dass das ein feuerspeiender Berg würde für Gott. Soll etwas Besonderes geschehen? Und hat immer weiter gebetet, eigentlich ziemlich alleine für dieses Thema. Und dann wollte dort eine Firma eine mit Silberschmieden so eine Fabrik hinstellen. Und sagt mir Leute, na, da hast du doch deinen feuerspeienden Berg, die werden genügend Feuer produzieren dort. Aber das wurde von der Stadt abgelehnt und sie hat weiter gebetet. Und schließlich hat sich dann eine Mission dort niedergelassen, die früher auch hauptsächlich in China gearbeitet hat, aber inzwischen weltweit arbeitet, die lieben Zeller-Missionen auf diesem Berg, sodass inzwischen zig Missionare in aller Welt sind und dieser Berg wirklich Gott ehrt. Sie hat 9 Jahre gebetet für dieses Ziel, bis dieser Berg wirklich bebaut wurde von den richtigen Leuten. Und ihr Gebet wurde erhöht und ich denke schon auch zur Ehre Gottes. Wozu mich dieses Gleichnis hier, nicht Gleichnis, das ist eine historische Geschichte, kein Gleichnis, ermutigt, ist einmal Jesus zu vertrauen, ihm zu sagen, was fehlt, und letztlich müssen wir es ihm überlassen, was er tut und wann er es tut. Das ist manchmal sehr mühsam, weil wir die Dinge ja gerne sofort geändert sehen würden und manchmal sagen, ich habe gar nichts in der Hand, ich kann nur beten, ich kann dir nichts vorzeigen. Aber ich vertraue, dass Jesus dabei ist und dass er weiß, wann seine Zeit erfüllt ist. Alltagsprobleme können also zur Ehre Gottes dienen. Übrigens können auch Christen solche leeren Gefäße sein. Auch Kreise können solche leeren Gefäße sein. Auch eine Gemeinde kann ziemlich leer geworden sein. Und es ist gut zu beten, dass sie gefüllt wird mit dem Wort Gottes und Freude daraus kommt. Und vor allen Dingen, dass Jesus geehrt wird. Eine Ermutigung zum Gebet, aber nicht nur um Erhörung zu haben, sondern um durch dieses Gebet und die Erhörung Gott in Jesus die Ehre zu geben. Herr Jesus Christus, wir loben dich, dass du dieses Anliegen deiner Mutter erhört hast auf deine Weise und dass dadurch dein Name geehrt wurde und deine Jünger an dich geglaubt haben, weil sie gemerkt haben, wie wunderbar du bist. Wir loben dich, dass du hier unter uns bist. Leite uns, dass wir Beter werden. Du siehst aber auch, wo Menschen da sind, die selbst noch ein ganz leeres Gefäß sind. Die fülle bitte mit deinem Wort und schenke, dass die Freude an dir in ihrem Leben durchbricht.